SRF Audio.
Radio SRF, Echo der Zeit, mit Roger Brändlin. Die Themen am 6. August: Impfen für Geld. Kann man mit finanziellen Anreizen die Impfquote erhöhen?
25 Euro reichen nicht aus. Erst bei 50 Euro konnten wir einen signifikanten Effekt auf die Erhöhung der Impfbereitschaft feststellen,
sagt die Professorin, die mögliche Impfanreize für Deutschland untersucht hat. Die Resultate sind auf die Schweiz übertragbar. Velofahren in Schweizer Städten. Ein Politikum. Es gebe zu wenig Velowege, sagen die einen, es gebe genug die anderen. Wir vergleichen innerhalb der Schweiz und mit dem Ausland. Sich zurückziehen und Platz machen. Der US-Abzug aus Afghanistan und Irak schaffe ein Machtvakuum, das andere Staaten einnehmen könnten. Wie US-Expertinnen und Experten Joe Bidens Nahostpolitik bewerten. Und 60 Jahre nach der Idee. Die Verpackungskünstler Christo und Jean-Claude kämpften in Paris oft gegen die Behörden. Nun wird der Arc de Triomphe doch noch eingehüllt.
Il était très heureux d'ailleurs de pouvoir réaliser ce projet après si longtemps.
Glücklich sei gewesen, sagt die Frau, die das Projekt ein Jahr nach Christos Tod zu Ende führt. Echo der Zeit. Wir beginnen die Sendung mit den Nachrichten und die beginnen mit einer positiven Bilanz. Demnach hat die Schweiz die Hochwasserereignisse im Juli gut gemeistert. Konrad Muschk.
Die Investitionen, die der Bund seit dem Hochwasser von 2005 getätigt hat, hätten sich gelohnt, teilt das Bundesamt für Umwelt mit. So habe die Schweiz keine Todesopfer zu beklagen und die Schäden hielten sich in Grenzen, trotz Überschwemmungen. Die Einsatzkräfte seien vorbereitet gewesen, die Bevölkerung laufend informiert worden. Dennoch müsse man den Hochwasserschutz weiter verbessern, um dem Klimawandel zu begegnen, so der Bund. Der Juli 2021 habe gezeigt, wie wichtig ein guter Hochwasserschutz sei. Nachdem Griechenland bei der Bekämpfung dutzender Waldbrände um Hilfe gebeten hat, ist bereits ein Hilfsteam aus der Schweiz unterwegs. Dieses besteht laut dem Außendepartement EDA aus Brandbekämpfungsspezialisten sowie Mitgliedern der Luftwaffe und der humanitären Hilfe des Bundes. Drei Helikopter vom Typ Super Puma und bis zu 40 Mitarbeitende der Armee werden morgen in Richtung Athen starten. Ab Sonntag werden diese dann helfen, die Brände in Griechenland zu bekämpfen, wie das EDA mitteilt. Das Bundesamt für Gesundheit meldet 1.162 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Zudem seien zwei weitere Personen nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Laut SRF-Data ist der 7-Tage-Schnitt bei den Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche um 21% gestiegen. Vollständig geimpft sind laut dem BAG fast 49% der Bevölkerung. Das Impftempo habe aber abgenommen.
Ins Ausland. Die Fluggesellschaft United Airlines führt eine Impfpflicht ein für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als erste große US-Fluggesellschaft.
Bis im Herbst müssten die 67.000 Angestellten in den USA vollständig geimpft sein und den Nachweis bei der Airline vorweisen, heißt es in einem firmeninternen Schreiben. Mitte Juni hatte United Airlines eine Impfpflicht für neu eingestellte Mitarbeitende eingeführt. Dieselbe Regel gilt auch bei der Konkurrenzgesellschaft Delta Airlines. Nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands hat die Staatsanwaltschaft Koblenz ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen den Landrat, den obersten Beamten des besonders betroffenen Landkreises Ahrweiler. Es gehe um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Nach den Unwettern war Kritik laut geworden, die Behörden hätten die Bevölkerung zu spät gewarnt. In Afghanistan sind die radikal-islamischen Taliban weiter auf dem Vormarsch. Sie haben erstmals seit 5 Jahren eine Provinzhauptstadt erobert. Saranj im Süden des Landes sei eingenommen worden, das bestätigt die Provinzpolizei. Sie schiebt die Schuld der afghanischen Zentralregierung zu, diese habe keine Verstärkung geschickt. Seit Beginn des Abzugs der US- und NATO-Truppen haben die Taliban in Afghanistan mehrere Offensiven gestartet und verschiedene Gebiete erobert. Zum Sport. Die Schweizer 4x100-Meter-Staffel der Frauen verpasst an den Olympischen Spielen in Tokio eine Medaille um 0,2 Sekunden. Ricarda Dietsche, Ayla Del Ponte, Mujinga Kambunji und Salome Cora liefen im Final auf den 4. Platz. Die Goldmedaille holte sich Jamaika, Silber geht an die USA, Bronze an Großbritannien. Die Börsendaten von 18.05 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.176 Punkten, minus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3%. Der Euro wird zu 1,0755 Franken gehandelt, der Dollar zu 91,42 Rappen.
Und das Wetter, Konrad Muschk?
Das ist morgen zunächst noch vielerorts freundlich bei 20 bis 25 Grad. Ab dem Nachmittag bringt eine Kaltfront dann verbreitet kräftigen Regen. Im Süden und in Jura-Nähe regnet es lokal bereits am Vormittag.
Das Bundesamt für Gesundheit geht davon aus, dass eine Durchimpfungsrate von 60-70% nötig wären, um die Herdenimmunität zu erreichen. Momentan sind wir bei knapp 50%. Das heißt, es müssten noch einige von einer Impfung gegen Covid-19 überzeugt werden. Im Ausland wird und wurde diesbezüglich schon einiges ausprobiert. Eine Bratwurst als Belohnung auf Märkten in Deutschland. Eine Tombola bei einer Impfparty in Südfrankreich. Die Verlosung einer Kuh unter Impfwilligen in Thailand oder ein Blind Date für die Wartezeit nach der Spritze, das eine Aktion in den Niederlanden. Ich habe über Impfbelohnungen mit Heike Klüver gesprochen, Professorin für politisches Verhalten an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie hat zu Impfanreizen eine Studie verfasst, die kürzlich veröffentlicht wurde. Ich fragte sie, wie sie es sich erkläre, dass Leute sich mit einer simplen Bratwurst als Belohnung zur Impfung motivieren lassen.
Nee, also da muss ich auch sagen, da wäre ich sehr skeptisch. Wie gesagt, wir hatten ja eine Studie, die wirklich insgesamt auch repräsentativ war für die gesamte Bevölkerung. 20.500 Bürgerinnen und Bürger im März. Und da konnten wir nicht feststellen, dass man sich für 25 Euro impfen lassen würde. Von daher wäre ich sehr skeptisch, dass eine Bratwurst oder ein Gratis-Donut, wie es ja in den USA versucht wurde, wirklich signifikant die Impfbereitschaft erhöhen kann.
Sie sagen 20.000 Personen, alle in Deutschland. Lässt sich Ihre Studie eigentlich auch auf die Schweiz übertragen?
Also wir haben es natürlich nicht direkt in der Schweiz durchgeführt, aber es gibt zum Beispiel eine ähnliche Studie, die sich auch unterschiedliche finanzielle Reize anschaut in den USA, und die haben sehr vergleichbare Ergebnisse gefunden, was dafür sprechen würde, dass wir in der Tat hier auch verallgemeinere Aussagen treffen können.
Sehr kontrovers werden ja die Impfanreize diskutiert, die auf Freiheiten setzen, und die haben Sie auch untersucht. Motiviert die Aussicht auf mehr Freiheiten wirklich zur Impfung?
Ja, also laut unseren Ergebnissen konnten wir feststellen, dass in der Gruppe der Unentschlossenen sich die Impfbereitschaft um ca. 6 Prozentpunkte erhöhen lässt. Und dieser Effekt ist insbesondere stärker bei den jüngeren Bevölkerungsgruppen.
Also glauben Sie, dass wenn man die Corona-Schutzmaßnahmen verschärfen würde, dass die Impfrate indirekt anheben würde?
Also wenn Sie damit meinen, dass man jetzt für Nicht-Geimpfte weitere Einschränkungen treffen würde und aber Geimpfte quasi Freiheiten bekommen würden, dann glaube ich ja, das könnte in der Tat die Impfbereitschaft erhöhen.
Man sagt ja auch oft, man solle sich impfen lassen, um der Allgemeinheit zu dienen. Was nützen eigentlich solche moralischen Appelle?
Also das haben wir konkret nicht in der Studie angeschaut, aber es gibt eine vergleichbare polnische Studie, die hat sich verschiedene Kommunikationsargumente angeschaut, wie die sich auswirken, Informationskampagnen, und die konnten keinen Effekt feststellen. Deswegen wäre ich sehr skeptisch, dass man hier für solche Argumente eine positive Erhöhung der Impfbereitschaft feststellen könnte.
Hier in der Schweiz überlegt man sich, ob man Ungeimpfte direkt ansprechen soll, sei es über den Hausarzt oder die Ärztin, oder sogar direkt anzurufen und zu einer Impfung einzuladen oder anzuschreiben, wie das in Spanien zum Teil geschehen ist. Diese Idee hat heute auch der oberste Gesundheitsdirektor der Kantone als Möglichkeit genannt in einem Interview. Ist es denn gemäß Ihren Untersuchungen sinnvoll, die Ungeimpften direkt anzugehen, persönlich?
Also damit kann ich Ihnen jetzt keine klare empirische Evidenz liefern, das haben wir uns in der Form nicht angeschaut. Was wir uns aber angeschaut haben, ist die Reduktion von Transaktionskosten, wie wir das sperrig nennen. Das heißt, man muss es den Leuten so einfach machen wie möglich, sich impfen zu lassen. Wenn dieser direkte Anruf jetzt einhergehen würde mit quasi vereinfachten Impfmöglichkeiten, Impfangeboten, dann könnte das Instrument sein. Ob jetzt die direkte Ansprache durch Nachbarn, durch Regierungsvertreter, durch den Hausarzt, ob das eine Rolle spielt an sich, das kann ich Ihnen jetzt leider so in der Form nicht beantworten.
Aber Sie haben herausgefunden, dass der Hausarzt schon eher überzeugen kann als ein Impfzentrum.
Ja, wobei wir diesen Effekt vor allen Dingen auf die Verringerung der Kosten zurückführen. Wir konnten in einer quasi Überarbeitung der Studie feststellen, dass vor allen Dingen jene Bürger auf die Möglichkeit der Hausarztimpfung reagiert haben, die relativ weit weg wohnten von einem Impfzentrum. Teilweise musste man in Deutschland ja über eine Stunde mit dem Auto fahren, um zum nächsten Impfzentrum zu kommen. Und da konnten wir feststellen, dass gerade diese Bürger sich von dieser Option eher überzeugen lassen. Was im Umkehrschluss dafür spricht, das ist vor allen Dingen die sogenannten Transaktionskosten. Das heißt, wir müssen versuchen, bürokratische Hürden, Anfahrtswege, Wartezeiten abzubauen, um noch mehr Leute zur Impfung zu bewegen.
Und zum Schluss noch zu denen, die wirklich nicht wollen. Kann man für Impfgegner Impfanreize schaffen?
Basierend auf unserer Studie können wir sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man die wirklich überzeugten Impfgegner erreichen kann, sehr gering ist. Also hier konnten wir kaum positive Effekte feststellen. Es ist vor allen Dingen die Gruppe der Unentschlossenen, die vielversprechend war. Hier konnten wir durch die Kombination der drei Maßnahmen insgesamt den Anteil der Impfwilligen um 13 Prozentpunkte erhöhen.
Wenn wir hier so darüber sprechen, wie man Menschen zur Impfung überzeugen kann, vielleicht sogar überlisten kann, im Fall der Bequemen, denen man die Impfung einfach näher heranbringen muss, ist das nicht auch kontraproduktiv, weil sich die Ungeimpften beim Hören vielleicht mehr gedrängt fühlen?
Es kann natürlich sein, das ist eine offene empirische Frage. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, dass unsere Studie zumindest in gewissen Kreisen zu relativ, sagen wir mal, aggressiver Kritik geführt hat, gerade im Zuge der Corona-Gegner. Die Studie wurde auf diversen alternativen Medien auch diskutiert. Aber wir konnten jetzt in der Studie selbst keinen solchen Effekt kennzeichnen.
Weil Sie nicht untersucht haben oder weil es sie nicht gibt?
Also zumindest kann ich Ihnen sagen, was wir gemacht haben. Wir haben nämlich hier quasi ein Umfrageexperiment durchgeführt. Und wir konnten feststellen, dass alle drei Strategien die Impfbereitschaft unter den Unentschlossenen erhöhen kann. Bei den Impfskeptikern haben wir eigentlich keine Effekte gefunden.
Heike Klüver im Gespräch, Professorin für politisches Verhalten an der Humboldt-Universität in Berlin. Das Echo der Zeit am Freitag, hier die Übersicht über den Rest der Sendung. Wenn die Velos immer lauter werden – Schweizer Städte und ihre Velopolitik im Vergleich. Wenn die Amerikaner im Nahen Osten den Rücken zuwenden, eine Expertenbeurteilung aus den USA selbst. Wenn 11 UNESCO-geschützte Kirchen bedroht sind, ein Update zum Krieg in Äthiopien. Wenn der Krach im Gemeinderat an die Substanz geht, ein Beispiel aus dem Aargau. Wenn der achte Triumph zum Päckli wird, ein spätes Geschenk an den Verpackungskünstler Christo. In Zürich findet momentan noch bis am Sonntag die Cycle Week statt, die größte Velomesse der Schweiz. Ein Anlass, der eigentlich nach Zürich passt. Denn wenn es ums Velofahren geht, sind sich in Zürich Politik und Bevölkerung einig. Velofahren ist eine gute Sache und soll gefördert werden. Das belegen auch die komfortablen Ja-Mehrheiten zu Veloförderungsvorlagen bei Abstimmungen. Es gibt aber auch Protest. Seit ein paar Monaten gehen nämlich regelmäßig mehrere tausend Velofahrerinnen und Velofahrer auf die Straße, um für mehr Velowege zu demonstrieren. Velofahren sei nicht sicher in Zürich. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Ivan Santoro aus der Inlandredaktion, mit ihm habe ich die Velosituation in Zürich verglichen mit der in anderen Schweizer Städten. Und zunächst ging es um die Frage, ob Zürich denn nun eine Velostadt sei oder nicht.
Ja, das kommt natürlich auf den Standpunkt an. Fragt man Bürgerliche von FDP und SVP, dann ist Zürich längst eine Velostadt, in welcher alles nur fürs Velo und sehr viel gegen das Auto gemacht wird. Für viele Velofahrende aber ist es das Gegenteil. Das Velo werde immer noch stiefmütterlich behandelt und auch die rot-grüne Regierung habe keinen Mut, gegen die Autolobby vorzugehen. Schaut man sich jetzt die Velostädte-Umfrage der Velo-Organisation Pro Velo Schweiz an, das ist wirklich eine sehr umfassende Umfrage, die bereits seit mehreren Jahren gemacht wird, so schneidet Zürich nicht eben gut ab. Die Stadt landet dabei auf Platz 31 von 34 bewerteten Städten.
Das ist wirklich kein gutes Zeugnis für Zürich. Was wird denn in dieser Velostädte-Umfrage alles bewertet?
Ja, die ist wirklich sehr breit. Da wird nach Sicherheit, Verkehrsklima, Komfort, Routennetz, Abstellanlagen und den Stellenwert des Velos gefragt. Dabei werden vor allem Velofahrende, aber auch andere Stadtbewohner befragt. Bei all diesen Kriterien kriegt Zürich überall eine 3, also ungenügende Noten. Einzige Ausnahme ist das Routennetz. Diese Umfragen, die werden übrigens alle 4 Jahre veröffentlicht. Diese jetzt, die letzte aktuelle, ist von 2017. Und zum dritten Mal hintereinander auf Platz 1 und damit den Prix Velo gewonnen hat die Berner Kleinstadt Burgdorf. Platz 2, das ist Chur, und auf dem dritten Platz ist Winterthur.
Burgdorf, Chur und Winterthur. Was machen die denn besser als die anderen?
Ja, all diese haben in den letzten Jahren oder im Fall von Winterthur bereits in der Vergangenheit spürbar mehr für Velofahrende gemacht. Dabei geht es aber nicht nur um den Ausbau der Velowege, sondern auch, welche Priorität Velofahrenden in diesen Städten gegeben wird. Also fühlen sie sich gleichberechtigt gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern? Beispielsweise werden im Winter auch die Velowege vom Schnee geräumt? Oder wie ist die Streckenführung bei einer großen Kreuzung? Fühlt man sich da sicher? Wie sieht es aus bei Baustellen? Und da ist einiges gegangen in Burgdorf und Chur. Bei ProVelo Zürich kritisiert man dann auch, dass in Zürich alles zu langsam vorwärts gehe. Die Stadtregierung sei mutlos, vor allem aber sei es die Verwaltung, die nicht vorwärts mache, ja die Bremse. Bewiesen, dass es auch schneller und unkomplizierter geht, haben im letzten Jahr Genf und Lausanne. Da wurden während des ersten Corona-Shutdowns quasi über Nacht wirklich Autospuren und Parkplätze abgebaut und sogenannte Pop-up-Velowege, also so provisorische Velowege, hingepinselt. Und viele davon, die bleiben jetzt für immer. Das alles war in Zürich kein Thema.
Mutlos, sagen Sie, werde Zürich vorgeworfen. Aber Zürich ist ja eine rot-grüne Stadt, die Veloförderung ein erklärtes Ziel der Stadtregierung. Warum geschieht da nicht mehr? Liegt es vielleicht am Platz?
Platz spielt sicher auch eine Rolle. Zürich hat ja eine große mittelalterliche Altstadt mit kleinen Gassen. Da gibt es kaum Platz für Velos, wobei diese Altstädte gibt es ähnlich auch in Bern und Basel. Man muss aber auch sagen, Zürich hat schon auch einige Autospuren verengt oder gar abgebaut für Velowege. Also da wurde Platz zugunsten für Velos geschaffen. Es bleibt nicht mehr so viel. Aber ein heißes Eisen, das hat die Stadtregierung wirklich in den letzten Jahren nicht angefasst, das sind die Parkplätze in der Innenstadt. Diese blieben unangetastet und dieses Tabu soll jetzt gebrochen werden. Auch nicht mehr tabu scheint der ÖV zu sein, welcher für das Velo bluten muss. Man hat in diesem Jahr, also in diesem Sommer, in Zürich eine separate Busspur aufgelöst zugunsten eines Velostreifens. Und das ist sehr umstritten. Der Schweizerische Städteverband beispielsweise bringt dies als schlechtes Beispiel. Er warnt davor, dass dieses Zürcher Beispiel in anderen Städten Schulen machen könnte. Also in Zürich ist der öffentliche Verkehr sehr stark ausgebaut. Da besteht jetzt die Gefahr, dass sich der öffentliche Verkehr und der Veloverkehr konkurrenzieren.
Konkurrenz zwischen dem ÖV und dem Veloverkehr. Wo stehen denn eigentlich die Schweizer Städte im internationalen Vergleich?
Also für die Velolobby ist ganz klar, also für ProVelo Schweiz oder auch ProVelo Zürich oder auch den VCS, die Schweizer Städte fallen immer mehr zurück. Dass Amsterdam, Oslo, Kopenhagen, diese skandinavischen Städte, richtig gehende Velostädte sind, das ist ja bekannt. Aber mittlerweile seien mit Ausnahme vielleicht von Italien auch die Nachbarländer deutlich velofreundlicher als die Schweiz. Praktisch jede deutsche und österreichische Stadt sei besser aufgestellt als die hiesigen Städte. Wobei auch hier sieht man es beim Städteverband wieder etwas anders. Die Schweizer Städte, die hätten halt viel früher in die Velo-Infrastruktur investiert. Das habe sich nun verlangsamt. Im Gegenzug würden deutsche Städte Gas geben. Das stimme. Aber deutsche Städte, die hätten auch andere Platzverhältnisse. Und der Velo-Experte des Städteverbandes, der gibt auch zu bedenken, man müsse immer das Gesamtbild im Auge haben. Wenn es um den öffentlichen Verkehr gehe, da könne kaum eine deutsche Stadt mit einer Schweizer Stadt konkurrenzieren.
Ivan Santoro aus der Inlandredaktion hat für uns die Velosituation in der Schweiz zusammengefasst. Die USA ziehen ihre Truppen aus Afghanistan zurück und beenden die Kampfeinsätze in Irak. Er wolle diese ewigen Kriege beenden, sagt US-Präsident Joe Biden. Was in Washington eine Art Schockwelle ausgelöst hat. Selbst die üblicherweise einflussreichen außenpolitischen Denkfabriken in Washington sind überrascht von Bidens Ankündigung. Die meisten Expertinnen und Experten in den USA warnen vor einem Machtvakuum nach dem Abzug. Applaus gibt es auch von rechts. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi.
Der Rückzug aus Afghanistan habe manche überrascht, sagt Natasha Hall vom einflussreichen Center for Strategic and International Studies in Washington.
There's been a lot of hiccups. The Taliban has gained momentum without really any concessions. So, I mean, this could be pretty alarming for.
Es bahnten sich bereits Probleme an. Die Taliban würden stärker und das sei für die Region zutiefst beunruhigend und schade letztlich auch US-Sicherheitsinteressen, ganz abgesehen von den humanitären Kosten, sagt die Sicherheitsexpertin. In Irak gehe die US-Regierung vorsichtiger vor. Die Aufgaben würden neu definiert, aber die Truppenstärke verändere sich nicht. Trotzdem drohten die USA, in Bedeutungslosigkeit abzurutschen.
But what we've seen is kind of a growing irrelevance of the United States, frankly, at the table. And you see this in Syria.
Das zeige das Beispiel in Syrien, wo das US-Militär zwar noch wenige Truppen habe, aber Russland inzwischen den Ton angebe. Sie befürchte, dass gegnerische Mächte ins Vakuum springen und ein humanitäres Chaos anrichten würden, sagt Natasha Hall vom CSIS und vertritt eine in Washington weit verbreitete Weltsicht. Vom sicherheitspolitischen Teig spricht Doug Bando vom libertären Cato-Institut.
The Blob is very much for American domination, not only of the Middle East, but of everything.
Der Teig, der Blob, sei an sich für US-amerikanische Dominanz über die ganze Welt, sagt der Publizist für konservative Blätter. Präsident Joe Biden befinde sich hingegen auf der richtigen Spur. Es sei höchste Zeit, die Truppen nach Hause zu holen.
The US has been in Afghanistan for 20 years. It has not been able to create a stable, solid government there. There's no vital American national interests at stake.
Während 20 Jahren hätten es die USA nicht geschafft, in Afghanistan eine stabile Regierung aufzubauen. Die US-Öffentlichkeit habe den Krieg satt und die USA hätten andere Probleme, seien unter anderem hoch verschuldet. Dank der boomenden einheimischen Öl- und Gasproduktion gäbe es im Nahen Osten für die USA keine vitalen Interessen mehr zu verteidigen. Bando plädiert dafür, die US-Truppenpräsenz in der gesamten Golfregion zu verkleinern. Der Rückzug der USA könne sogar eine positive Dynamik auslösen, ist Bando überzeugt. Zum Beispiel würden nun Iran und Saudi-Arabien direkte Gespräche miteinander führen und Israel habe die Beziehung zu gewissen Golfstaaten normalisiert. Und wenn Russland und China unbedingt ins Machtvakuum springen wollten, dann sollten sie das doch tun, sagt Bando mit einem Schuss Ironie.
Let them have. I mean, these are devastated states. It's tragic. I mean, if China wants to solve the problem of Iraq, please, I welcome.
Wenn China die Probleme von Irak lösen wolle, dann bitte. Und dasselbe gelte für Russland in Syrien. Das seien tragisch gescheiterte Staaten abseits der Interessen der USA. Die CSIS-Sicherheitsexpertin Natasha Hall findet diese Aussagen etwas gar simpel.
Yeah, I would say it's a bit simplistic. I think the key is to understand that it continues to be of great geostrategic importance.
Die Region bleibe geopolitisch bedeutsam. 60% des gehandelten Rohöls kämen immer noch aus dem Nahen Osten. Die Straße von Hormuz oder der Suezkanal seien weiterhin neuralgische Transportwege und Konflikte dort könnten die Preisstabilität gefährden, sagt Hall. Ein weitergehender Abzug der USA aus dem Nahen Osten sei derzeit deshalb unrealistisch, sagt sie, auch wenn es innerhalb der Biden-Regierung durchaus Stimmen gäbe, die dazu drängten.
I mean, hopefully everyone is looking at this in a nuanced way.
Sie hoffe aber, dass die Biden-Regierung die Nuancen verstehe. Die USA bleiben in der Nahostregion präsent mit der Luftwaffe, der Navy und Spezialeinheiten. Aber der Demokrat Joe Biden tut, was US-Präsidenten vor ihm bloß versprochen hatten. Er beendet den langen Einsatz in Afghanistan und zieht in Irak die US-Truppen von der Kampffront ab. Er erfüllt damit den Wunsch der US-Öffentlichkeit. Und der Applaus in Washington kommt von rechtslibertären Kreisen, nicht aus den etablierten sicherheitspolitischen Thinktanks.
Nach Äthiopien. Seit Monaten toben in der Region Tigray schwere Kämpfe zwischen Soldaten der äthiopischen Regierungsarmee und Rebellen der Tigrayischen Volksbefreiungsfront. Eine Waffenruhe, die die Regierung Ende Juni einseitig beschlossen hat, zeigt wenig Wirkung. Die Rebellen rücken immer weiter vor, auch in die Regionen außerhalb Tigrays. Aus Nairobi, ARD-Reporterin Bettina Rühl.
Kämpfer der nordäthiopischen Region Tigray haben ihren Vormarsch fortgesetzt. Augenzeugen zufolge nahmen sie den Wallfahrtsort Lalibela in der benachbarten Region Amhara ein. Der Ort ist wegen seiner in den Fels gemeißelten Kirchen aus dem 12. und 13. Jahrhundert bekannt. Die Kirchen gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO. Einwohner berichteten, die Rebellen aus Tigray hätten die Stadt kampflos eingenommen. Viele Menschen seien auf der Flucht. Die US-Regierung rief die Rebellen auf, die Felsenkirchen zu schützen. Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, appellierte außerdem nochmals an die Konfliktparteien in Äthiopien, die Gewalt zu beenden und humanitären Zugang zur Region Tigray zu gewähren. Aufgrund der Gefechte und bürokratischer Hürden gelangen nach UN-Angaben kaum Hilfsgüter in die umkämpften Regionen im Norden Äthiopiens. Nach Angaben der äthiopischen Regierung sind im Norden des Landes Hunderttausende Menschen auf der Flucht. Der Krieg zwischen Kämpfern der Volksbefreiungsfront von Tigray, TPLF, und den Truppen der Zentralregierung von Äthiopien hatte im November begonnen. Mittlerweile wird auch in den benachbarten Regionen Afar und Amhara gekämpft. Der Konflikt hat eine schwere humanitäre Krise ausgelöst. Nach UN-Schätzungen leiden rund 400.000 Menschen in der Region Hunger. 1,6 Millionen Menschen sind auf der Flucht.
Echo der Zeit. Zum Schluss wartet heute ein Kulturbeitrag aus Paris. Doch vorher geht es jetzt noch um Politik auf dem Dorf. Ja, Politikerinnen und Politiker brauchen ein dickes Fell, nicht nur im Bundeshaus. Schon in den kleinsten Gemeinden der Schweiz ist die politische Stimmung zuweilen so aggressiv, dass den Betroffenen nicht mehr wohl ist. Kritik gehört zum Amt dazu, klar, es fragt sich aber, wie weit Anfeindungen dabei gehen dürfen. Regionalkorrespondent Mario Gutknecht mit Beispielen aus dem Kanton Aargau, wo auf die Aggression der Rücktritt folgte.
Eine Kirche, ein Dorfbrunnen, das Gasthaus Bern gleich neben der Hauptstraße. Ein paar Schritte weiter ist ein ruhiges Quartier mit Einfamilienhäusern. Rupperswil ist ein typisches Dorf im Schweizer Mittelland mit gut 4'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Man kenne sich hier noch, erzählt Gemeinderat Erich Hediger.
Wir haben ein sehr grosses Vereinsleben. Man kennt sich, die mitmachen. Das ist ein intaktes Dorfleben hier.
Trotzdem, eine heile Welt ist Rupperswil nicht. Der Ton in der Politik hat sich zuletzt deutlich verschärft. Es gab verbale Angriffe gegen den Gemeinderat.
Was mich sehr nachdenklich macht, ist, wenn gegen ein Gremium immer wieder geschossen wird. Und das gehört nicht an eine Gemeindeversammlung.
Als SVP-Politiker sei er zwar für hart geführte Diskussionen, aber...
Es muss Sachpolitik betrieben werden und da können auch manchmal die Fetzen fliegen, aber es geht um die Sache. Das ist auch richtig so und das muss so gelebt werden.
Sachpolitik und keine persönlichen Angriffe gegen Personen oder den Gemeinderat. Diesem sei vorgeworfen worden, er sei inkompetent, führungsschwach. Erich Hediger saß oben auf der Bühne, hörte sich die Beschimpfungen aus der Bevölkerung an. Zuerst wollte er sich wehren, verzichtete dann aber darauf.
Es braucht ein dickes Fell, wenn man immer den Kopf reinziehen muss und gegen einen geschossen wird und man sich nicht wehren kann.
Schlussendlich wurde es Erich Hediger zu viel. Er hat die Konsequenzen gezogen. Nach 8 Jahren zieht sich der Milizpolitiker aus dem Gemeinderat von Rupperswil zurück und ist damit kein Einzelfall. Auch der Gemeindepräsident von Kielwangen bei Spreitenbach hört auf. Er, ebenfalls SVP-Politiker, spricht von Drohungen gegen ihn und Demütigungen. Ähnliche Fälle gibt es in der ganzen Schweiz. Dass Gemeindepolitikerinnen und Politiker mit Anfeindungen konfrontiert sind, verwundert Christoph Niederberger vom Schweizerischen Gemeindeverband nicht. Schließlich haben politische Entscheide in den Gemeinden oft direkte Auswirkungen auf das Leben der Bevölkerung.
Das verursacht, dass die Nerven bei den Betroffenen oft blank liegen und daraus ergeben sich einfach solche Situationen, welche zu Anfeindungen und Beschimpfungen führen können.
Hitzig werde es oft, wenn es um die Sozialhilfe, neue Bauten oder auch die Integration von Ausländern gehe. Diese Themen hätten auch schon früher zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Seit einigen Jahren gebe es jedoch auch in der Gemeindepolitik zusätzlich eine starke Polarisierung.
Es gibt heute viele Leute, die wissen alles besser. Sie wissen, wie es laufen muss. So muss es sein und nicht anders.
Das verschärft die politischen Debatten, auch in den Gemeinden. Hinzu komme dann noch ein weiterer Faktor, erklärt der Politologe der Universität Lausanne, Andreas Lattner.
Kommt dazu, dass die Lokalpolitikerinnen und Politiker heute viel weniger getragen werden von Lokalparteien. Es hat ja vor allem in den kleinen Parteien ein Rückgang der Lokalparteien stattgefunden. Also sind diese Leute viel stärker auf sich selbst gestellt.
Weniger Unterstützung von Seiten der Parteien, ein politisches Klima, das sich in den letzten Jahren verschlechtert hat. Wie viele Gemeinderätinnen und Gemeinderäte deshalb in der Schweiz zurücktreten, lässt sich allerdings nicht sagen. Es gibt dazu weder Statistiken noch Studien. Meist sind es einzelne Personen, die sich über die Gründe ihres Rücktritts äußern, so wie Erich Hediger von Rupperswil. Er verabschiedet sich aus der Lokalpolitik. Bleibt die Frage, ob nun die Kritiker in den Gemeinderat folgen.
Ich denke ihnen nicht, aber Platz habe ich jetzt gemacht.
Politik mit harten Bandagen auch in kleinen Gemeinden. Der Beitrag von Mario Gutknecht. Jetzt nach Paris, der Arche de Triomphe, der Triumphbogen, den sich Napoleon zur Feier seiner siegreichen Schlachten gebaut hat, ist zurzeit eine Baustelle. Bis Mitte September wird der Arche de Triomphe eingepackt, ein Kunstprojekt des Verpackungskünstlers Christo. Christo wollte das Pariser Wahrzeichen schon seit Jahrzehnten einpacken. Es war eines seiner allerersten Projekte überhaupt. Nun, ein gutes Jahr nach seinem Tod, wird es doch noch ausgeführt. Der Bericht von Frankreich-Korrespondent Daniel Voll.
Die Terrasse auf dem Triumphbogen in der Mitte der Place Charles de Gaulle ist einer der attraktivsten Aussichtspunkte von Paris. Doch das Monument selber werde von Passanten kaum beachtet, sagt Laure Martin, die Präsidentin der Organisation L'Arc de Triomphe Impacté.
Si vous observez, vous voyez peu de gens sur les grands trottoirs tout autour de la place. C'est une place qui est vraiment utilisée beaucoup par les gens qui sont en voiture.
Schon gar nicht von den Autofahrern, die sich auf dem mehrspurigen Verkehrskreisel konzentrieren müssen, wenn sie die richtige Ausfahrt finden wollen. Laure Martins Büro liegt gleich gegenüber. Auf ihrer Dachterrasse hört sie den Verkehrslärm kaum, dafür ist der Blick auf den Triumphbogen umso besser. Ein ideales Verpackungsobjekt für Christo und Jean-Claude, sagt sie. Christoph habe nach seiner Emigration aus Bulgarien in diesem Quartier gewohnt. In Paris lernte er auch Jean-Claude kennen. In Paris stellte das Künstlerpaar erstmals Skizzen eines verpackten öffentlichen Gebäudes aus. Dies war 1961. Auch die erste Skizze des verpackten Triumphbogens stammt aus diesem Jahr. Aber dann verschwand das Projekt für lange Zeit in der Schublade. Mitte der 60er Jahre wanderten Christo und Jean-Claude in die USA aus und wurden bald durch ihre Installationen weltbekannt. Das erste öffentliche Gebäude, das sie verpackten, war die Kunsthalle in Bern 1968. Das imposanteste, wohl der verpackte Reichstag in Berlin, knapp 30 Jahre später. Im Vergleich zum Reichstag wirkt der verpackte Triumphbogen geradezu bescheiden. Christo kam auf das Projekt erst zurück, als das Centre Pompidou vor wenigen Jahren eine Ausstellung über ihn und die 2009 verstorbene Jean-Claude in Angriff nahm. Dabei kam die Frage auf, ob im Rahmen dieser Ausstellung eine neue Installation möglich sei. Diese Anfrage habe Christo gefreut und überrascht, sagt Laure Martin. Denn er habe nicht gedacht, dass er jemals die Bewilligung erhalten würde, den Triumphbogen zu verpacken.
Il était très heureux d'ailleurs de pouvoir réaliser ce projet après si longtemps et qui était resté un projet pour lequel il n'avait jamais tenté de demander des autorisations. Qui était resté un projet qu'il pensait irréalisable, utopique.
Diese Zweifel Christus mögen in seinen Erfahrungen gründen, die er bei der Verpackung des Bonneuf im Jahr 1985 machte. Christo und Jean-Claude hatten dafür intensiv lobbyieren müssen. Es brachte viel Überzeugungsarbeit, bis der damalige Stadtpräsident von Paris und spätere Staatspräsident Jacques Chirac sein Einverständnis gab. Doch diesmal lief alles reibungslos. Der Präsident des Centre Pompidou ist befreundet mit dem Präsidenten der Organisation, die Frankreichs nationale Denkmäler verwaltet. Dieser ist begeistert vom Projekt und legt die Pläne im Oktober 2018 Präsident Emmanuel Macron vor. Im Januar 2019 gibt der Élysée-Palast grünes Licht.
La machine a été lancée et les choses se sont déroulées étonnamment facilement. Christo en était même dans un premier temps un peu incrédule.
Am Anfang stehen Ingenieurarbeiten wie stets bei Christo und Jean-Claude. Sie sind ein zentraler Moment der Vorbereitung. Christo habe diese Phase eng begleitet bis zu seinem Tod im Mai vor einem Jahr. Alles ist exakt geplant. Die wichtigen Arbeiten haben Techniker schon längst an einem Nachbau der Aussichtsterrasse des Triumphbogens ausprobiert. An diesem Modell wurde auch das Tuch ausgewählt, das den Arc de Triomphe umhüllen wird. Grobmaschig gewobenes Polypropylen, auf der einen Seite silbergrau, auf der anderen blau.
Les toiles sont déjà prêtes, sont déjà pliées, elles sont disposées d'ores et déjà sur des grands rouleaux d'à peu près 8 mètres de long.
Die Tücher sind bereits gefaltet und auf über einem Dutzend rund 8 Meter langen Rollen aufgewickelt. Ab dem 13. September wird der Stoff über der Fassade aufgespannt und mit roten Seilen befestigt. Laure Martin freut sich bereits auf diesen spektakulären Moment, wenn der Triumphbogen die Farben von Frankreichs Flagge annimmt: Blau, Weiß, Rot. Für 16 Tage nur. Denn ab dem 4. Oktober wird das Monument wieder ausgepackt. Der verpackte Triumphbogen ist vergänglich, wie die meisten anderen Installationen von Jean-Claude und Christo auch.
Der verpackte Arc de Triomphe in diesem Herbst, das war das Echo der Zeit, der letzte Beitrag davon. Heute ist Freitag, der 6. August. Redaktionsschluss um 18.36 Uhr. Verantwortlich Anna Drechsel. Für die Nachrichten Jan von Tobel. Am Mikrofon Roger Brendin.
Das war ein Podcast von SRF.